Hi zusammen und herzlich willkommen bei Im Traumgarten von, dem Podcast von Gardena. Ich bin Matze und in diesem Podcast spreche ich mit HobbygärtnerInnen und GartenexpertInnen über verschiedenste Gartenthemen. Alles, was das Gartenherz begehrt. Wir sprechen darüber, wie Ihr Garten aktuell aussieht, aber natürlich versuche ich auch Ihnen handfeste Gartentipps für euch zu entlocken. Und heute ist bei mir Christian. Christian Dobler ist Landschaftsarchitekt, aber er hat sich auf die Planung von Privatgärten auch im innerstädtischen Raum spezialisiert. Und deswegen bin ich heute sehr gespannt auf Tipps und Trends und nachhaltige Ideen für grüne Oasen in der Stadt. Hallo Christian.
Hallo.
So, jetzt musst du mir aber noch so ein bisschen genauer erklären, wer du bist und was du machst.
Ja, ich bin Christian. Ich bin Landschaftsarchitekt, wie du schon erwähnt hast, und gelernter Landschaftsgärtner ursprünglich und mache alle möglichen Gartenprojekte, Gartenplanungen von klein bis groß, aber eben auch viele städtische Gärten. Wir sitzen hier in der Nähe von München und dementsprechend natürlich auch viele Münchner Raum unterwegs, wo wir eben auch viele sehr kleine Stadtgärten zu planen haben.
Das ist ja immer so das Thema, der Platz in der Stadt, ne?
Ja, und der wird gefühlt auch immer weniger. Die Gärten werden immer kleiner, was es auch nicht unbedingt leichter macht, aber natürlich trotzdem immer noch sehr, ja, spannend.
Ja, das glaube ich dir, beziehungsweise finde ich auch. Und da wollen wir natürlich besonders gerne eintauchen in dieser Folge. Aber zuerst möchte ich natürlich gerne wissen, woher du kommst. Wie bist du denn zum Gärtnern gekommen und wie hast du deine Passion dafür entdeckt? Kommt das eher aus der architektonischen Richtung oder tatsächlich aus der Pflanzenrichtung?
Eher tatsächlich fast aus der Baumaschinenrichtung.
Okay.
Ich wollte ursprünglich mal Landwirt werden. Ohne eigenen Bauernhof ist es immer schwierig. Daher kam dann die Idee, ach, dann lernst du Landschaftsgärtner. Nach der Schule war erstmal klar, okay, raus, nie wieder Schule. Deswegen habe ich damals erste Ausbildung als Landschaftsgärtner gemacht. Und während der Ausbildung habe ich dann schon gemerkt, ach, irgendwie die Planung finde ich auch total spannend. Und habe dann noch meinen Meister gemacht als Landschaftsgärtner. Und mit dem Meister kann man in Deutschland auch studieren, was eine super Möglichkeit ist, einfach auch weiterzumachen. Mhm. Und dann hatte ich tatsächlich auch wieder Lust auf Schule nach meiner Meisterausbildung und habe dann noch Landschaftsarchitektur studiert. Genau. Und so bin ich eigentlich zum Thema Gartenplanung gekommen, quasi vom Ausführungsthema-Bereich her jetzt zur Planung.
Und aber hast du als Kind oder Jugendlicher schon viel Kontakt mit der Natur gehabt, sodass du gesagt hast, ah, Pflanzen interessieren mich einfach oder weiß nicht, Landwirtschaft interessiert mich?
Ja, also ich war wahnsinnig viel draußen als Kind schon. Wir haben auch schon am Stadtrand gewohnt, waren immer viel im Wald. Da hat mich natürlich die Natur schon immer interessiert und bin schon auch indirekt auch damit aufgewachsen.
Okay, alles klar. Und so hat es dich dann quasi nicht ganz wie die Jungfrau zum Kinde dahin gezogen. Ein bisschen Kontakt hattest du schon.
Über Umwege dann jetzt zur Gartenplanung gekommen.
Cool, okay, dann lass uns mal direkt einsteigen. Was sind denn die wichtigsten Elemente eines gut gestalteten Stadtgartens?
Auf jeden Fall eine gute Zonierung ist wahnsinnig wichtig. Umso kleiner auch der Garten, umso wichtiger ist es, man den gut einteilt. Ich vergleiche einen Garten ja auch immer mit einem Haus. Auch da hat man nicht eine riesen Halle, in der man lebt, sondern wirklich einzelne Räume. Und das ist auch bei einem Stadtgarten oder bei jedem Garten total wichtig, dass man versucht, eben den Räume zu teilen und verschiedene Zonen zu schaffen. Und zur Teilung oder zur Darstellung der einzelnen Räume gehören auch Bäume, Gehölze und Höheres. Also das ist auch total wichtig immer, dass man wirklich auch Bäume im Garten hat, irgendwelche raumbildenden Elemente und nicht nur, was man oft sieht, außen um eine Hecke und eine große Rasenfläche. Das ist, finde ich, total wichtig, dass man hier diese Räume wirklich auch sichtbar, erlebbar macht und Struktur bildet.
Das heißt, auch wenn ich in der Stadt vielleicht gar nicht so viel Platz habe, trotzdem mutig sein und mal einen Baum reinstellen, sodass sich das einfach besser aufteilt optisch.
Ganz genau. Das ist oft, was ich auch mitkriege bei kleinen Stadtgärten, dass die Leute dann sagen, ach, ist eh so klein, da haben wir keinen Platz für einen Baum. Aber genau da ist es total wichtig, einen Baum, ein größeres Gehölz zu pflanzen. Es muss ja keine riesen Eiche sein. Es gibt ja auch genug Bäume, die für einen kleinen Stadtgarten gut geeignet sind, um hier trotzdem eben einfach Strukturen zu erstellen und Raumbildung zu machen und natürlich auch ein bisschen Sichtschutz, weil vor allem in der Stadt, wenn alles sehr eng ist, ist ja auch ganz schön, wenn man das Nachbarhaus nicht jetzt von der Terrasse aus vollkommen sieht, sondern wenn man sagt, man kann es ein bisschen hinter in den Baum verstecken.
Würdest du sagen, das ist schon der erste von deinen drei Top-Tipps für die Gestaltung in einem Stadtgarten, einen Baum pflanzen?
Ja, auf jeden Fall. Eigentlich waren es schon die ersten zwei. Die Zonierung würde ich als einen Top-Tipp sehen, dass man wirklich sich ein Konzept überlegt und die Räume vernünftig einteilt und dann eben auch Gehölze, um diese Zonierung zu unterstreichen. Und der dritte Tipp, würde ich sagen, ist einfach, dass man im richtigen Maßstab denkt. Das ist ein Fehler, den viele Leute gern machen, dass sie einfach ja viel zu große Terrassen bauen, planen und alles immer viel zu groß denken, mit dem Gedanken, ja, wenn wir mal ein Fest haben, dann brauchen wir wie viel Platz. Aber hier sage ich immer, zu 80% des Jahres sitzt man allein zu zweit oder zu viert mit der Familie auf der Terrasse und nicht mit 20, 30 Leuten beim Gartenfest. Und da wirkt es halt gleich sehr ungemütlich, wenn man ja auf so einer riesen Terrasse eigentlich schon fast verloren sitzt. Und dafür ist eben wichtig, einfach in der richtigen Dimension zu denken, das zu überprüfen, was ist die richtige Größe für einen, was ist die richtige Größe für den eigenen Garten und da dann auch vielleicht mal ein bisschen kleiner planen, bauen.
Ich lasse mich da ja auch immer ganz gerne so ein bisschen in die Irre leiten von den Angeboten aus irgendwelchen Gartenmärkten. Die haben da so riesige, sehr moderne Tische und Stühle und die können schon alles Mögliche mit hinlegen und wieder aufsetzen und so weiter. Aber eigentlich finde ich die dann vom Stil her gar nicht so schön und die bringen mich natürlich auch in eine Größenordnung, die ich eigentlich gar nicht brauche.
Ja, also Gartenmöbel ist ein ganz spezielles Thema, auch ein schwieriges Thema, finde ich. Gute Gartenmöbel kosten ziemlich viel Geld und das ist, finde ich, noch schwieriger, einen schönen Gartentisch zu finden als einen schönen Tisch ins Wohnzimmer. So geht es mir auf jeden Fall. Und da ist total wichtig, das auch genau zu überprüfen, wie du sagst. Passt es wirklich zum Stil? Passt es wirklich zur Größe der Terrasse? Und nicht, da ist das nächstbeste im Gartenbaumarkt zu kaufen, was im Prospekt vielleicht toll ausschaut, aber im eigenen Garten dann irgendwie wie so ein Fremdkörper wirkt.
Macht es denn Sinn, sich von vornherein quasi einen Stil zu überlegen? Also ich möchte, weiß ich nicht, mediterran, Toskana-Garten oder sowas und dann zu googeln und Bilder zu finden? Oder wie macht man das?
Also auf jeden Fall. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als so eine Mischung im Garten zu haben und irgendwie hier eine Mischung aus japanischen Garten, Toskana-Garten und topmodern mit Kiesbeeten, wobei, das stellen wir nochmal ein anderes Thema, ist ein eigenes Thema, zu haben. Sondern es muss passen. Und da ist auch ganz wichtig, eigentlich hat man sich für den Stil vom Garten, finde ich, auch schon entschieden, wenn man das Haus baut. Weil ganz wichtig, der Garten muss zum Haus passen. Der Garten muss zu innen passen. Und deswegen, ich schaue mir total gerne die Küchen von den Leuten an, wenn ich beim ersten Mal bin und das Haus schon steht oder bei der Gartenumgestaltung. Weil die Küche und die Inneneinrichtung verrät wahnsinnig viel über den Stil der Bewohner und über die ja Lebensart, sage ich mal. Und das ist eben total wichtig, dass der Garten auch zum Haus passt, zu den Leuten natürlich passt, zu innen passt, weil es soll ja am Ende verschmelzen, innen und außen.
Das finde ich einen richtig angenehmen Ansatz. Und der nimmt auch ganz viel Druck raus. Da hat man ja schon den ersten Schritt quasi gemacht mit der Inneneinrichtung und kann sich daran so ein bisschen orientieren, wohin es auch mit dem Garten gehen soll.
Ja, genau. Wenn man zum Beispiel eine Landhausküche hat, dann ist ja meistens nicht nur die Küche in dem Stil, sondern auch der Rest von der Inneneinrichtung irgendwie in dieser Art, weil es ja das ist, was einem gefällt. Und dann sollte man natürlich diesen Stil auch nach außen weiterführen und dann eher Richtung Landhausgarten zu gehen. Da ist ja immer noch dann die Frage, wie intensiv geht man dieses Thema nach? Aber es wäre jetzt unpassend, wenn man draußen einen kompletten Toskana-Garten macht oder alles komplett clean und gerade. Also eigentlich, wie du sagst, hat man sich ja eigentlich im Hausbau, was ja meistens davor schon der erste Schritt war oder in der Einrichtung, schon für eine Richtung entschieden.
Das ist echt, also finde ich für mich richtig guten Gedanken, gar nicht den Garten neu denken zu wollen, sondern zu sagen, alles klar, was habe ich denn eigentlich, wo komme ich denn eigentlich her? Weil das zeigt einem ja auch, was bin ich für ein Typ. Dann lass uns mal kurz in Richtung Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit gehen. Das ist ja manchmal in der Stadt auch gar nicht so leicht. Wie integrierst du denn so nachhaltige, umweltfreundliche Konzepte in deine Entwürfe für Stadtgärten?
Also ich behaupte mal, dass ja jeder vernünftig angelegte Garten schon mal umweltfreundlich ist, weil zu einem vernünftig angelegten Garten gehört auf jeden Fall viel Grün. Wo wir ja schon vorher hatten, Thema Bäume, auch Pflanzungen, auch eine Rasenfläche, ist ja auch, dass man sagt, vor allem in der Stadt jetzt zum Thema Klimawandel, es hat eine kühlende Funktion, es hat eine wasserspeichende Funktion. Wenn man eine Pflanzfläche hat, möchte man ja selber eigentlich auch, dass es da blüht. Und sobald was blüht, ist es ja eigentlich auch gut für die Bienen, für Insekten, für Tiere. Also das heißt, mit jedem Garten, den man schön anlegt, begrünt, tut man da auf jeden Fall schon mal was für die Natur. Und Thema Nachhaltigkeit, finde ich, kann man schon auch beim Bau angehen. Also gar nicht erst so, wenn der Garten fertig ist, die Frage ist ja nachhaltig, sondern auch schon beim Bau. mit der Wahl der Materialien. Man muss ja nicht unbedingt Plastik nehmen. Es gibt so viele tolle Natursteine. Holz ist ein wahnsinnig tolles Material als Sichtschutzelement. Und wenn man hier auf natürliche Materialien geht und vor allem auch auf heimische Materialien, ist man auf jeden Fall im Thema Nachhaltigkeit gut dabei.
Ja, so einfach kann es gehen, ne? Also es ist ja wirklich im Grunde der simpelste Tipp, aber man vergisst ihn dann, wenn man sich so in diese Planung reinstürzt vielleicht auch und vom Hölzchen aufs Stöckchen kommt, im wahrsten Sinne des Wortes. Wolltest du gerade was dazu sagen?
Ja, man vergisst es oft, vor allem, weil es leider auch vor allem in diesen Gartenbaumärkten oft wieder anders vorgemacht wird. Ganz viel sind hier irgendwelche Alu-Sichtschutz- oder in Plastik-Sichtschutzelemente werden verkauft, wobei dasselbe auch aus Holz geht. Immer natürlich mit dem Werbeslogan hier, pflegefrei etc. Auch ein Holzsichtschutz ist trotzdem einfach ein nachhaltiges Material, wo natürlich gewachsenes CO2 gebunden hat. Und wenn man es nicht mehr braucht, dann kann man es immer noch verheizen oder für was anderes hernehmen, was bei Plastiksichtschutz schwierig wird.
Ja genau, der wird dann nämlich einfach zum Müll, wenn er verwittert ist, weil man kann ihn ja gar nicht mehr gebrauchen. Das ist aber ein gutes Stichwort, was auch die Größe von Gärten angeht. Also bei der Gestaltung gerade von Stadtgärten, wenn es da Platzprobleme gibt, gerade in so dicht besiedelten Gebieten, was sind denn da die besonderen Herausforderungen?
Besondere Herausforderungen sind auf jeden Fall Sichtschutz zu schaffen auf beengten Raum und dann ja auch die ganzen Vorschriften, die man hat. Man darf jetzt einen Baum, der über 2 Meter ist, zum Beispiel in Bayern, nicht ganz an die Grenze setzen, sondern der muss 2 Meter von der Grenze wegbleiben. Und das macht es natürlich bei kleinen Gärten gleich mal eng, weil nicht mehr so viel Platz übrig bleibt, wo man auch was Höheres hinsetzen kann. Dann sind natürlich oft das Thema Leitungen, Sparten, also Wasser, Strom, Gas, was alles so im Boden verläuft, schränkt natürlich oft auch wieder ein, was Pflanzstandorte betrifft.
Und wenn du sowas feststellst, wie umgehst du das dann oder was findest du für Lösungen?
Also eine Lösung ist auf jeden Fall natürlich die richtige Pflanzenart zu wählen. Wie ich es ja auch am Anfang schon mal gesagt hatte, es gibt Bäume verschiedenster Größe. Die Eiche wird riesig. Es gibt dann zum Beispiel aber auch die Baumfelsenbirne, die nur 7 bis 8 Meter hoch wird. Und da muss man wirklich schauen, dass man einfach einen passenden Baum, passendes Gehölz, passende Pflanze für den Garten dann auch findet, was sowohl natürlich von Bodenansprüchen passt, was vom Lichtanspruch passt, aber auch von der Wuchsgröße einfach.
Wie ist es denn mit Hecken oder sowas? Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, eher kein Plastik als Abtrennung, klar, eine Holzwand geht auch, aber gibt es auch Hecken, die dicht sind, aber nicht so viel Platz wegnehmen zum Beispiel?
Ja, eine Lösung zum Beispiel ist, was ich auch mittlerweile sehr schick finde, was auch immer mehr kommt, die Efeuhecke. Efeuhecke kriegt man ungefähr, ich sage mal, mit 25 Zentimeter Breite hin, ist immer grün, ist komplett dicht, aber braucht eben wahnsinnig wenig Platz und ist auch sehr robust, was auch Trockenheit, sind wir wieder beim Stichwort Klimawandel, anbelangt. Und ja, braucht wenig Pflege, finde ich eine tolle Lösung. Und auch ein Efeu, haben sicher viele schon mal beobachtet, blüht, wenn er älter wird und hat auch Früchte, blüht sehr spät im Jahr, was auch wieder für die Insekten gut ist, weil es einfach viel nicht mehr blüht, die Efeu blüht und hier nochmal eine schöne Nahrungsquelle ist. Also zum Beispiel Efeu, ein toller, schmaler Sichtschutz, immergrüner Sichtschutz für kleine Gärten.
Aber ist Efeu nicht auch so ein, sagen wir mal, eine anstrengende Pflanze, weil die sich gerne so wahnsinnig breit macht dann, also sprich dann weiter wächst oder weiter wuchert?
Auch Efeu muss man schneiden. Jede Hecke muss man schneiden. Ich sag mal 1 bis 2 Mal im Jahr, wenn man die Hecke entlang geht und ein bisschen die Triebe, die so wegwachsen, wegstehen, abschneidet, dann kann man die sehr gut im Griff halten. Also es ist jetzt keine Liane, keine Schlingpflanze, die innerhalb von einer Nacht 2 Meter wächst und das Haus überfällt. Ein bisschen was muss man immer in den Garten investieren an Zeit und ist ja auch schön. Also ich persönlich finde es sehr schön. Dann kann man den sehr gut im Griff behalten.
Ja, da war ich vielleicht auch so ein bisschen überdramatisch, aber es liegt daran, dass wir einen sehr wilden Efeu im Garten haben, der sich tatsächlich sehr, sehr breit macht. Aber vielleicht bin ich auch etwas faul, was das Schneiden angeht.
Der ist ja wahrscheinlich auch nicht erst seit gestern da, der Efeu, sondern vermutlich, ich sage jetzt mal, 10 Jahre schon da und da muss man ein bisschen mal hinterher sein. Aber ich sage mal, einen Efeu kann man sehr gut im Griff behalten, wenn man ab und zu mal nach ihm schaut.
Okay, ja, du hast mich gerade faul genannt, aber das ist auch in Ordnung, du hast recht. Okay, wenn wir beim Thema Pflanzen sind, wie sieht's denn aus mit einheimischen Pflanzen in Stadtgärten? Weil das ist ja dann auch wieder für die lokale Tierwelt angenommenerweise gut, oder? Und wichtig.
Ich finde immer die Definition einheimisch schwierig. Es gibt da so Diskussionen, das nennt sich im Fachbegriff autochthon, dass Pflanzen oder das Saatgut der Pflanzen wirklich aus der Region kommen muss. Das heißt, der hier gepflanzt wird, im autochthonen Sinn muss auch das Saatgut hier aus der Region kommen. Das sehe ich persönlich jetzt gar nicht so wichtig, ob jetzt der Aaron von hier kommt oder ich sag mal aus Norddeutschland. Wichtig finde ich, dass es Pflanzen sind, die mehrjährig sind, das heißt, die hier eigentlich auch natürlich wachsen können, das heißt, die auch Frost abkönnen, die natürlich von der Trockenheit zurechtkommen. Und das finde ich eigentlich wichtig und das ist auch für die Tiere wichtig, sagen wir mal, Pflanzen hat, die blühen, von denen sie zehren können.
Wie ist es denn mit Trends? Gibt es so ganz klassische Stadtgarten-Trends, die du jetzt mal benennen oder empfehlen oder auch nicht empfehlen könntest?
Also ein Trend, der Gott sei Dank vorbei ist, ist auf jeden Fall das Thema Schottergärten, was ja auch groß durch die Medien gegangen ist, was tatsächlich leider ja vor ein paar Jahren ein Trend war. Wobei mittlerweile Gott sei Dank die meisten Leute gemerkt haben, dass ein Schottergarten weder pflegeleicht noch schön ist. Und aktueller Trend, würde ich sagen, ist ein sehr schöner, dass die Leute wieder mehr Wert auf Pflanze legen und eine schöne Bepflanzung auch. Und ich glaube, dass dieser Trend sehr stark durch Social Media verstärkt wird, dass die Leute einfach zum Beispiel auf Instagram schöne Gärten sehen und ja, da viele wirklich gute Inspiration auch kriegen und sehen, hey, ein Garten besteht mehr als nur Rasen und Hecke oder eine riesen Steinterrasse. Das würde ich sagen, ist meines Erachtens schon ein Trend, wobei ich natürlich auch ein bisschen in der Blase bin, weil die Leute, die sich an mich wenden, die haben schon erkannt, dass ein Garten wichtig ist und der schön gestaltet werden soll oder da halt ja das Thema angehen wollen.
Das ist ja, ich glaube, gerade diese Schottergärten und das alles irgendwie immer klarer und gerader und ordentlicher wird, das kommt ja so ein bisschen wahrscheinlich aus dem Interior Design Minimalismus Thema heraus. Aber da verstehen dann viele oder haben vielleicht viele nicht verstanden, dass Natur eben anders ist,
ja,
oder?
Also ich sag mal so, ich stehe sehr auf geradlinige, klare Gärten, klare Kanten. Aber nur weil man gerade Linien und klare Kanten hat, heißt es ja nicht, dass die Pflanzfläche dann einfach nur eine Steinwüste sein muss. Sondern ich finde genau die Mischung macht es eigentlich spannend. Dass man sagt, man hat eben klare Kanten, klar zonierten Garten, aber dann die Bepflanzung, die darf einfach auch ja bisschen wilder sein. Und da sind wir auch bei dem Trend, der auf jeden Fall gerade ist, das Thema Gräser, dass viele Gräserpflanzungen gemacht werden, Ziergräser. Was ich super schön finde, weil sie eben eine Leichtigkeit in den Garten bringen, weil sie auch im Winter einen tollen Aspekt haben und auch sehr pflegeleicht sind. Also ich meine, Gras wächst einfach das ganze Jahr über schön, blüht schön und man schneidet es im Frühjahr, Februar, März einfach handbreit über den Boden ab. Mehr muss man nicht machen. Und noch ein Vorteil haben die Gräser zum Beispiel, sie kommen super gut mit Trockenheit zurecht.
Mhm. Und das ist ja dann wieder im Stichwort Klimawandel vielleicht auch ein ganz interessanter Punkt. Also wenn meine Frage wäre, welche Pflanzen würdest du empfehlen, jetzt gerade wo es in Städten immer wärmer wird, wären Gräser auch ein Tipp von dir?
Auf jeden Fall. Also Gräser sind auf jeden Fall super geeignet, jetzt auch für den Klimawandel, für trockene Perioden, für langanhaltende Trockenheit. Aber man sieht es ja überall, Monotonie ist immer nicht gut. Also auch hier nur Gräser ist nicht optimal, sondern die Mischung macht's. Aber Gräser sind auf jeden Fall ein Baustein für einen Klimawandel angepassten Garten.
Und was wäre der nächste Baustein?
Der nächste Baustein, Klimawandel, wird ja auch, finde ich, Schatten, vor allem in Städten, immer wichtiger. Und da ist natürlich ein Gehölz wieder wahnsinnig wichtig, dass er auch einen Teil vom Garten beschattet, dass der Boden nicht so austrocknet, dass er Hitzeinseln vermeidet und auch wieder Luftfeuchtigkeit spendet. Also auch da greift wieder das eine, die Thema Gestaltung, auch gleichzeitig wieder im Thema Klimawandel gerechter Garten ein.
Was sind denn genau Hitzeinseln?
Hitzeinseln sind zum Beispiel Hinterhöfe oder allgemein große befestigte Flächen in Städten, wo die Sonne drauf brennt im Sommer, es wahnsinnig heiß wird, es keinen Schatten gibt oder auch eben Bäume haben ja einfach auch eine kühlende Wirkung durch die Blätter. Und da entstehen sogenannte Hitzeinseln in Großstädten, wo wirklich viel versiegelt ist. Und mit der Begrünung, der Durchgrünung kann man solche Hitzeinseln eben aufbrechen.
Okay, ja. Das heißt, da haben Stadtgärten ganz akut einen Einfluss darauf, den Klimawandel zu mildern sogar. Würdest du das so sagen?
Auf jeden Fall. A, Thema Hitze und B, auch Versickerung. Bei auch immer mehr zunehmenden Starkregenereignissen ist es natürlich auch immer besser, umso weniger Fläche versiegelt ist, wo einfach wirklich auch Wasser vor Ort versickern kann oder auch einfach auch gespeichert werden kann, ist auf jeden Fall ein Baustein dazu.
damit kann jeder in seinem eigenen Garten dazu beitragen, Abbilderung zu schaffen.
Okay, dann kommen wir jetzt mal wieder zur konkreten Gestaltung. Wenn es ein Gerät, ein Gartengadget gäbe, auf das du gar nie wieder verzichten wollen würdest, welches wär's?
Puh, interessante Frage. Aber ich sag mal auf jeden Fall das Gartengerät, das mir haben wir jetzt seit einem Jahr, seit der Zeit die Arbeit auf jeden Fall am meisten erleichtert hat, ist tatsächlich der Mähroboter. Wir haben auch keinen zu großen Garten, aber es kam natürlich trotzdem gut schnittgut zusammen. Und das ist ja, wie auch in vielen Stadtgärten so, für die Biotonne ist es eigentlich zu viel und zum Wegfahren nervig, wenn man einmal die Woche zum Wäschewurf fahren muss und Rasenschnitt wegfahren muss. Und da ist tatsächlich der Mähroboter die beste Anschaffung gewesen, weil man einfach kein Schnittgut mehr hat. Und für den Rasen ist es auch das Beste. Der wird immer schön gemäht, gleichzeitig wieder gedüngt, es wird dem Kreislauf zugeführt. Und jetzt muss ich hier ganz kurz auch gleich mal die Lanze für den Mähroboter brechen, weil das ja auch oft so ein großes Thema ist. Igel etc. Wichtig ist einfach, dass man nicht in der Nacht fahren lässt. Das ist wirklich einfach untertags fährt. Bei uns fährt er am Vormittag, wenn die Kinder nicht da sind, von 8 bis 12 Uhr mäht der. Und dann hat man wirklich kein Problem mit Igeln, Mäusen, Katzen etc. Bei Katzen und Mäuse laufen sowieso weg. Das Problem sind eigentlich Igel, die sich halt bei Gefahr zusammenrollen. Aber die sind am Vormittag nicht im Garten. Und um noch auf deine Frage zu kommen, also der Mähroboter ist, denke ich mal, das Gadget, auf das ich nicht verzichten möchte.
Ist ja auch so ein bisschen das, was unter Nachbarn am meisten nerven kann, ne? Wenn dann irgendwie sonntags vormittags irgendwie der Nachbar mit dem Rasenmäher unterwegs ist.
Das stimmt. Für die Nachbarn ist es auf jeden Fall auch ein großer Vorteil, dass wir jetzt einen Mähroboter haben und nicht mehr der Rasenmäher läuft.
Ja, genau. Und wenn du ein Gartengerät wärst, welches wärst du, wenn du deine Persönlichkeit irgendwie da ausdrücken müsstest?
Ich sag mal vielleicht der Hochdruckreiniger. Weil ich ein wahnsinnig ordnungsliebender Mensch bin und der Hochdruckreiniger, wenn man mal über die Flächen drüber geht, schaut sie erstmal wirklich super sauber aus. Ja, schwierige Frage, aber...
Ohne wirklich was kaputt zu machen, ne?
Ja, das ist leider eigentlich falsch. Hochdruckreiniger ist tatsächlich gar nicht so gut. Also vor allem sieht man immer wieder, dass Leute ihr Holzdecke abkärtern, wie man so schön sagt. Aber sollte man auf keinen Fall machen, weil das wirklich jedes Holz, egal ob Tropenholz oder normale Lehre, was man eh nicht für Terrassen nehmen sollte, wirklich kaputt macht, weil es die Fasern aufstellt, weil der Strahl einfach zu hart ist. Und auch bei Steinterrassen ist der Hochdruckreiniger wirklich mit Vorsicht zu genießen, weil es ein extrem harter Strahl ist, der die Oberfläche anraut und die dadurch noch schneller schmutzig wird.
Okay.
Aber deswegen sage ich, wenn ich wäre ich ein Hochdruckreiniger, weil der erste Blick ist einfach nur super schön sauber, wieder ordentlich.
Okay. Aber genau. Ein richtig guter Tipp. Von da aus kommt natürlich direkt meine nächste Frage. Wie reinige ich denn dann Holzoberflächen zum Beispiel am besten?
Klassisch mit einer Wurzelbürste. Einmal im Frühjahr eine Bürste nehmen, einmal Wasser und dann einmal abschrubben. Mehr muss man nicht machen. Und einfach auch unterm Jahr pflegen, einfach schauen, dass im Herbst das Laub jetzt nicht wochenlang auf der Terrasse liegt. Kein Holz mag es dauernd feucht haben. Deswegen einfach schauen, dass das Laub runterkommt oder eben auch keine Blumentöpfe etc. auf eine Holzterrasse stellen.
Ah, okay, weil da natürlich sich Ränder bilden etc. pp.
Genau, weil es einfach drunter feucht ist und das Holz dann das Faulen anfängt schneller und halt, wie du sagst, Wasserflecken bilden. Sieht man, kennt man auf dem Holztisch, im Esstisch, sage ich mal, wenn da ein Glas steht, kriegt man auch mal so Wasserflecken, wenn da länger jetzt irgendwie was
steht. Ja, das ist unglücklich. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, oh, ich würde auch gerne, mir hat das Lust gemacht, ich würde jetzt meinen Stadtgarten auch irgendwie gerne schöner machen, ich würde den gerne umgestalten. Welchen Rat würdest du Bürgerinnen und Bürgern aus der Stadt geben, um, weiß nicht, bei der Schaffung oder bei der Pflege von einem Stadtgarten schneller voranzukommen oder die ersten Schritte zu machen?
Also der erste Schritt ist auf jeden Fall, einen Plan zu erstellen. Sich Gedanken machen, was möchte ich, was soll rein in den Garten, was für Bedürfnisse habe ich, was für ein Typ bin ich. Da sind wir auch wieder bei dem Thema, dass man einfach sich selber mal im Spiegel anschauen muss, das eigene Haus anschauen muss, um rauszufinden, was für ein Typ. Und dann eben mit einer Planung starten, die Zonierung aufzeichnen und wirklich den Garten als Komplettes einmal durchplanen. Das ist total wichtig. Nicht einfach loslegen, den Spat nehmen und in einem Eck anfangen zum Umgraben oder im Baumarkt das nächstbeste Sichtschutzelement kaufen, einfach mal hinstellen, sondern wirklich erstmal ein Konzept überlegen, wo soll die Reise hingehen. Und dann kann man es auch stufenweise umsetzen. Aber wichtig ist, dass man wirklich ein Gesamtkonzept hat, dass es, wenn der Garten mal komplett fertig ist, wirklich ein stimmiges Bild ergibt.
Das wäre meine nächste Frage. Wenn ich jetzt nicht so viel Zeit hätte, mich, weiß ich nicht, 3 Wochen um den Garten zu kümmern, bis der also wirklich komplett schön ist, sagst du, kann ich auch ganz entspannt immer in kleinen Schritten machen, Wochenende hier, mal den Sonntag da und dann wächst das schon zusammen im Laufe der Zeit.
Ganz genau. Es ist ja oft auch nicht mal nur das Zeit ein Thema, sondern auch einfach das Finanzielle. Ein Garten kostet, vor allem wenn man ihn einmal vernünftig anlegen möchte. Und da ist halt eben wieder eine gute Möglichkeit, dass man sagt, man setzt ihn Stück für Stück um. Und wenn man eben ein Konzept hat, dann macht man auch nichts doppelt. Dann weiß man einfach, die Terrasse soll hierhin die Maße haben, hinten, sag ich mal, der Seitenfreisitz. Und man kann es einfach Stück für Stück umsetzen. Und wenn man fertig ist, passt alles perfekt zusammen. Und man hat sich nichts verbaut irgendwie. Und man kann es dann eben einfach auch schön auf dem Papier, sag ich mal, in Bereiche teilen und aufgliedern in einzelne Jahresprojekte.
Jetzt sind wir ja schon später im Jahr. Kann man auch im Herbst anfangen, seinen Stadtgarten zu gestalten? Oder sollte man jetzt vielleicht über den Winter eher die Planung machen und dann im Frühjahr loslegen?
Man kann auf jeden Fall starten. Vor allem das Thema Pflanzen ist tatsächlich genau jetzt der richtige Zeitpunkt. Bäume, Gehölze werden erst ab, ich sag mal, Oktober eigentlich gepflanzt, wenn das Laub langsam runterfällt, weil die Bäume in so einer Art Winterruhe kommen. Und jetzt ist genau die richtige Zeit, jetzt bis, ich sag mal, April, wo man Bäume pflanzt. Von dem her genau die richtige Zeit. Das Einzige ist halt, es wird immer nasser, immer ungemütlicher. Und das schränkt einen natürlich manchmal ein. Aber auch Rasen kann man noch gut im Oktober ansäen. Ich sag mal, ab November wird es ein bisschen kritisch, weil Rasen braucht 10 Grad ungefähr, um zu keimen, zu wachsen. Aber man kann durchaus noch im Garten anfangen und sonst halt im Frühjahr fertig.
Gibt es was, was man gerne vergisst oder gerne übersieht, wenn man seinen Stadtgarten anlegt, wo du sagen würdest, das wäre noch ein Tipp, achtet bitte da drauf?
Eigentlich sind wir da wieder bei denselben Punkten, dass man eben Gesamtkonzept macht. Das wird ganz wirklich ganz oft vergessen, dass die Leute einfach in den Baumarkt fahren, Katalog anschauen und Lust kriegen und irgendwo einfach anfangen. Das ist eigentlich tatsächlich der meiste Fehler, dass man ohne System, ohne Konzept rangeht und einfach mal wild drauf loslegt. Und dann wird es seltenst gut am Ende.
Ja, ich fühle mich ein bisschen erwischt, ehrlich gesagt. Weil man ist ja dann auch, wenn man mal da ist, entweder im Gartencenter oder Baumarkt oder wo auch immer, und sieht spontan irgendwas, was einem gut gefällt. Ich nehme das dann auch gerne mit, ne? Und dann stehst du im Garten und denkst, ja, wo stelle ich es denn jetzt hin? Und das passiert 3, 4, 5 Mal und plötzlich hat man Chaos. Also irgendwann ist es da zu viel geworden.
Das ist wie mit Hunger einkaufen.
Ja.
Nimmt ihr mir hier Sachen mit und zu Hause bereut man es dann schon fast wieder. Aber dann hat man es ja schon. Ja. Und das ist auch bei Pflanzen so. Also das Thema Konzept ist nicht nur bei der groben Gestaltung, wo man sagt, wo kommen Wege hin, wo Terrassen, wo Bäume, sondern auch in der Pflanzauswahl ist ein Konzept wichtig, dass das eben ein stimmiges, einheitliches Konzept ist. Und man kann schon mal einzelne Pflanzen mit reinmischen. Aber auch da ist eben wieder die Gefahr, wenn man im Baumarkt geht und dann 10 verschiedene Pflanzen mitnimmt, weil sie gerade so schön ausschauen, von jedem ein Stück, dann schafft man am Ende zu Hause so eine Art botanischen Garten von jeder Art eins, wo aber irgendwie sich dann oft beißt.
Ja, das ist nicht schön. Dann ruhig lieber mutig sein und mehrere Pflanzen einer Richtung oder einer Art kaufen, um sich dann so eine Fläche sozusagen zu gestalten, würdest du so sagen?
Ja, wichtig ist eigentlich vor allem, dass wenn man eine Pflanze hat, dass sich die im Garten wiederholt. Also die muss jetzt gar nicht oder genau eigentlich auch nicht alles in einem Eck sein, sondern wenn man jetzt sagt, man hat zum Beispiel eine Hortensie, dass die auf der linken Seite vorkommt, geradeaus und auf der rechten Seite, dass wenn man im Garten steht, dass sich die wiederholt. Und die blühen dann gleichzeitig natürlich oder schaut auch im Winter gleich aus. Und es gibt dann so ein Gesamtkonzept und bringt einfach Ruhe in den Garten. Und eben nicht sagen, hier hat man das Roseneck, hier das Lavendeleck, hier das und es dann so abgehackt nacheinander aufreihen. Das macht uns ja die Natur eigentlich ganz schön vor. Das in meiner Natur ist, wiederholt sich die Pflanzen auch, aber eben nicht irgendwie streng nach einem geometrischen Raster, sondern wild verstreut.
Ehrlich, ne? Das ist ja ein Gamechanger für mich, muss ich ehrlich sagen, weil natürlich in meinem komischen, geradlinigen Gehirn sagt es das genau andersrum, aber es ist ja absolut richtig. Und wenn ich jetzt vor Augen habe, wie Gartenkonzepte in, weiß nicht, Zeitschriften oder Büchern oder sowas aussehen, dann ist es genau das, was du beschreibst, logischerweise. So einfach und manchmal sieht man es trotzdem nicht vor sich. Wenn du jetzt in die Zukunft schaust, gibt es Projekte oder Visionen, die du hast für die Zukunft von Stadtgärten, wie es sich noch verändern könnte und schöner oder besser werden könnte?
Auf jeden Fall mehr Grün, wirklich mehr Wert auf die Pflanze legen, weniger Wert auf den Sichtschutz, das ist ja oft, was auch eben gerade angepriesen wird in den Katalogen hier, Ausstattungselemente, Sichtschutz, Sonnenschirm, der Grill, für den Grill werden tausende Euros ausgeben, aber für die Pflanze sind es dann
5,99 € schon zu viel. Das, glaube ich, ist so, wo ich aber eben auch glaube, dass es immer mehr kommt, auch wieder mit dem Thema dank Social Media, dass die Leute einfach sehen, dass ein gut gestalteter Garten mit vielen Pflanzen oder aus vielen Pflanzen besteht. Das, glaube ich, ist durchaus ein Zukunftsthema, dass mehr Pflanzen wieder in die Gärten einziehen und da mehr Wert drauf gelegt wird.
Würdest du sagen, wilde These, aber würdest du sagen, der Grill im Garten ist wie der Fernseher in der Wohnung? Also alle tendieren dazu, immer größer und moderner und imposanter zu kaufen, aber eigentlich ist es ein hässliches Objekt.
Guter Vergleich. Also ich stimme auf jeden Fall zu, der Grill ist wie der Fernseher in der Wohnung, ja. Denke ich, war vor allem die letzten Jahre. Es flacht auch schon wieder ein bisschen ab. Mit dem Hässlichen kann ich es, glaube ich, nicht ganz mitgehen, weil es gibt auch wirklich schöne Grills. Aber ja, also umso größer, umso besser ist schon auch mein Eindruck. Ist ja auch nicht verkehrt, den großen Grill zu haben. Aber ja, muss im Verhältnis bleiben.
Okay, das finde ich, so darauf können wir uns einigen. Und beim Thema Pflanzen und Sichtschutz, finde ich, da vermischt es sich ja mitunter auch gerade, als du Gräser genannt hast. Also so schöne hohe Gräser können ja auch ein Sichtschutz sein, ohne dabei halt irgendwie hässlich zu sein oder sowas, sondern eigentlich ein tolles optisches Element im Garten sein. Und ich finde auch ehrlich, wenn man in der Stadt wohnt, ja, natürlich ist Sichtschutz ein Thema, aber irgendwie hat man sich ja auch darauf geeinigt, dass man sich gegenseitig auf den Teller guckt. Das geht ja in der Stadt gar nicht anders, oder?
Das stimmt. Also wenn man direkt in die Stadt zieht, wo auch so hohe Häuser sind, dann hat man nicht den, ja, die Privatsphäre wie auf dem Land. Aber trotzdem verstehe ich es und würde ich auch so wollen oder möchte ich auch, dass man trotzdem einfach ein bisschen einen Ruheort hat im eigenen Garten und jetzt nicht auf dem Präsentierteller hockt. Und da ist, glaube ich, einfach wichtig, da die richtige Mischung zu finden, wo man sagt, man kann sich ein bisschen abschotten, aber man möchte sich nicht einsperren. Und genau das ist eigentlich mein Punkt. Wenn man nur Wände rum, so Sichtschutzwände 2 Meter hoch um den Garten sieht, dann hat man vielleicht einen Sichtschutz, aber man sperrt sich irgendwie ein. Und wenn man hier eine schöne Kombi findet, mit Pflanzen auch, oder man kann eben auch durchaus Sichtschutzelemente nehmen, schöne, aber jetzt nicht einmal ringsrum, sondern eine Mischung schaffen, dann hat man Sichtschutz, hat aber nicht das Gefühl, man sitzt in so einem Hinterhof eingesperrt, sondern man sitzt im Garten.
Das finde ich einen richtig tollen Tipp. Was ist denn dein Traum oder deine Zukunftsvorstellung für deinen eigenen Garten, wenn du dir was wünschen könntest? Was wär's?
Ich muss gestehen, ich bin Gott sei Dank eigentlich echt sehr zufrieden mit unserem Garten. Aber natürlich hat man immer den Wunsch, und dass einfach wirklich alles schön weiter wächst, dass nichts eingeht und dass sich es einfach gut entwickelt. Das ist auf jeden Fall mein Wunsch, dass es weiter gut gedeiht.
Und das hängt ja dann auch wieder viel mit Konstanz zusammen. Ne? Wie oft würdest du sagen, sollte eine Stadtgartenbesitzerin in ihren Garten oder in seinen Garten gehen, um da den Pflanzen aktiv zu helfen?
Täglich. Nicht, weil es die Pflanze braucht, sondern weil es einem selber ist.
Okay.
Also ich finde es einfach wahnsinnig entspannend, in den Garten zu gehen und ein bisschen zu schauen. Und ja. Und jetzt kommen wir zum Thema, wie oft muss man oder wie oft sollte man, ich sag mal, 2-3 Mal im Jahr sollte man einfach mal grob durch die Pflanzflächen gehen, ein bisschen das Unkraut entfernen oder man sagt Beikräuter. Je nach, wenn die Pflanze gut angelegt ist, kann man eben diesen Pflegeaufwand sehr gut reduzieren. Aber ich hoffe, dass für jeden Gartenbesitzer das kein Muss ist, sondern wirklich ein, ich darf in den Garten gehen.
Das, finde ich, ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Und damit würde ich jetzt mal an den Punkt kommen, wo ich eine kleine Zusammenfassung versuche und du mir sagst, was ich alles vergessen habe. Also, deine 3 Top-Tipps. Eine gute Zonierung, das heißt eine gute Planung, wie gestalte und wie baue ich eigentlich meinen Garten auf mit unterschiedlichen Teilen. Dann keine Angst vor Gehölzen. Die sind raumbildend, die spenden aber auch Feuchtigkeit und Schatten und damit vermeiden sie auch Hitzeinseln. Und drittens, im richtigen Maßstab denken. Das heißt, nicht die Terrasse riesig machen, weil man glaubt, da häufig Partys und Feste zu feiern, sondern das findet eigentlich gar nicht so oft statt. Meistens sitzt man allein zu zweit oder vielleicht zu viert auf der Terrasse. Und dann kommt man auch schon wieder zur Ausstattung. Da ist es gut, sich einen Stil zu überlegen. Und da sagt einem zum Beispiel die eigene Küche, was bin ich eigentlich für ein Mensch? Was für einen Stil habe ich eigentlich? Und von da aus kann man auch wunderbar dann den Garten oder die Gartengestaltung weiterplanen. Auf Nachhaltigkeit achten schon beim Bau, also Materialien wie Holz und Steine gegenüber Plastik bevorzugen. Und dann kommen wir auch schon zu den Pflanzen. Was die Bäume angeht, ein bisschen drauf achten, dass man zum Beispiel vielleicht keine Eiche nimmt, sondern eine Baumfelsenbirne, die wächst gar nicht so groß, wird nur bis zu 7-8 Meter. Und bei der Hecke zum Beispiel.
Da würde ich einhaken.
Ja.
Also bei der Pflanze ist darauf zu achten, die richtige Pflanze für den richtigen Standort zu wählen. Weil die Eiche ist ja durchaus auch richtig, aber halt nicht überall.
Ja, okay, das stimmt natürlich.
Und deswegen eigentlich wichtig ist, dass man die richtige Pflanze für den eigenen Standort wählt, was Größe anbelangt, aber natürlich auch Wuchsform und genau.
Ja, da habe ich einfach vielleicht auch ein bisschen zu sehr an meinen Stadtgarten gedacht. Wenn da eine Eiche drin stände, wäre der Garten weg.
Ja, also es ist ja tatsächlich so, dass in Stadtgärten meistens die Eiche der falsche Baum wäre. Aber ich glaube, es ist vielleicht gut, wenn man die jetzt eben nicht so pauschal ausschließt, weil es liegt ja nicht an der Eiche, es liegt einfach daran, dass die in den meisten Stadtgärten einfach die falsche Pflanze für den falschen Standard wäre.
Ja, absolut. Das nehme ich so mit. Und ich finde auch, die Eiche ist nicht schuld, ist ein durchaus immer tragfähiger Satz. Dann würde ich zur Efeuhecke kommen. Das war ja auch ein schöner Tipp von dir, vor der ich ja tendenziell ein bisschen Angst hatte, aber die sehr schön dicht sein kann. Und wenn man sie gut schneidet, wenn man ein bisschen drauf achtet, dann kann das ein sehr toller Sichtschutz sein, der sehr, sehr grün ist und gar nicht so viel Platz wegnimmt. Und sie kann auch blühen. Und da freuen sich vor allen Dingen natürlich die Insekten dann vor allen Dingen in der zweiten Jahreshälfte oder zum Ende des Jahres hin. Oh Mann, du hast so viel erzählt. Schottergärten, nein, danke, habe ich mir notiert. Das lassen wir lieber weg. Stattdessen lieber eine Mischung aus klaren Linien und wilder Natur schaffen. Ziergräser sind ein toller Tipp, die machen es wirklich schön. Und dass Pflanzen nicht alle an eine Stelle sollen, also die gleiche Pflanze, sondern dass die auch durchaus immer wieder auftauchen kann. Also Wiederholungen, so wie auch in der Natur selbst, machen den eigenen Garten schön. Und schlussendlich weniger Sichtschutz und mehr Pflanzen. Und Grills können schön sein, aber bitte nicht zu groß oder verhältnismäßig.
Oder Sichtschutz auspflanzen.
Oder das. Ja, schön. Dann haben wir es, würde ich sagen, oder?
Ja, super.
Prima. Christian, dann danke ich dir sehr für dieses wahnsinnig interessante Gespräch mit den vielen Insights. Für alle, wenn ihr mehr wissen wollt, dann schaut doch mal vorbei bei dobler-gartendesign.de. Das ist nämlich deine Internetseite, Christian, stimmt's?
Genau, richtig. Oder gerne auch auf Instagram. Da haben wir ganz oft viele frische Bilder von aktuellen Projekten.
Super, da ist es dobler-gartendesign. Und ja, wenn du möchtest, dann bist du natürlich herzlich eingeladen, wiederzukommen hier in den Traumgarten von dem Podcast von Gardena. Und für alle, die jetzt noch mehr Lust auf Garten bekommen haben, schaltet doch auch gerne die anderen Folgen ein. Klickt auf die Glocke, folgt uns da, wo man uns folgen kann und gebt auch gerne Kommentare ab, denn das hilft uns, beziehungsweise dem Algorithmus, den Podcast häufiger zu zeigen. Ja, und was am allermeisten hilft, ist, allen, die ihr kennt, davon zu erzählen, dass es diesen Podcast gibt. Da würde ich mich sehr freuen. Und damit vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön, Christian.
Ja, vielen Dank.
Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder im Traumgarten von dem Podcast von Gardena.